Vor der CD, was nach der CD? Der Wingenfelder-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Vor der CD ist nach der CD, der Wingenfelder-Podcast. Jungs, wie geht es euch?
Ja, ist gut. Gut.
Die erste Folge überlebt.
Hast du?
Ich glaube schon.
Hast du noch viel drüber nachgedacht?
Nicht wirklich, aber es geht ja weiter.
Ja, vergessen, das können Musiker ganz gut, ne?
Nicht wirklich. Ich bin ein Elefant.
Genau, das sieht man an den Ohren, mein Freund.
Aber auch nur daran.
Nur daran.
Den Rest, soll ich dir den Rest zeigen jetzt, oder was?
So, ein Audio-Podcast hier.
So, um hier ein bisschen Richtung reinzukriegen in unsere dolle Fahrt durch eure Geschichte.
Ja.
Wir sind in den 80er Jahren gelandet, im Jahr 1986 genau genommen, was in eurem Kontext heißt Gründung von Fury in the Slaughterhouse. Bevor wir darüber sprechen, würde ich euch einfach mal fragen, 1986, im Dezember habt ihr euch gegründet. Thorsten, vielleicht, wenn du dich erinnerst, was war Kai damals für ein Typ? Wie sah der aus? Wie war der drauf?
Was war Kai damals für ein Typ? Kai war auf alle Fälle erstmal ein Typ, der eine Band hatte in Hannover, der mein großer Bruder war und ist. Und zudem habe ich auch ein bisschen aufgeschaut. Ich hatte zwar eine große Schnauze und meine auch irgendwie geilere Band, wie ich fand, in Großburg-Wedel, aber das hat irgendwie
natürlich,
auch,
die eigene ist immer geiler.
Hat irgendwie auch keiner interessiert.
Ja.
Und Kai war schon derjenige, der mir so ein bisschen die große Welt dann geöffnet hat, ne? Was dann für uns oder für mich dann Hannover war. Und das war unfassbar spannend. Und mit Christoph zusammen, die beiden sind ja immer noch dicke befreundet, hatten die halt damals diese Band, wir haben es ja am Anfang erwähnt. Und dann, und man forschte so ein bisschen nach Möglichkeiten, wie man das Ding neu auf die Straße bringen kann. Mhm. Und ich fühlte mich auch unfassbar geschmeichelt, weil die Jungs waren ja auch alle älter als ich ein bisschen, darf man ja nicht vergessen.
Wie ist der Kai damals rumgerannt, wie sah der aus?
Das waren die coolen Jungs. Also wir hatten ja alle...
Beschreib mal.
Da passte ich ja, das war, keine Ahnung, das war irgendeine eine Bundeswehr-Army-Tarnhose, Turnschuhe, eine kurze Lederjacke tailliert, groß, schlank.
Ja. Matte irgendwie? Oder schon immer wie jetzt?
Nee. Damals gab es noch Haare, teilweise in verschiedenen Farben auch. Ne?
Ja.
Und wilde Klamotten von irgendwelchen Paisley-Schlafanzughemden gepaart mit irgendwelchen Jeans, Lederhose, Cowboy-Burka.
Ja.
Das war schon sehr...
Natürlich viel selbst gemacht, weil zu kaufen gab es so ein Kram ja nicht. Ne?
Nee, das war ja auch in Hannover war auch eine große Secondhand-Ecke und Punk war riesig. Ja. Hannover war ja Punk-Hauptstadt. Ja. Und die Glocksi, wo wir geprobt haben, war ja auch Punk mit Blut und Eisen und den ganzen Bands und Boss-Cops, was so.
Hm.
Und das vermischte sich alles auch, sag ich mal, modemäßig so zu einem Mischmasch, der aber sehr, sehr spannend war.
Mhm.
Und wir waren so ein bisschen Pop, bisschen Rock, bisschen Punk, bisschen irgendwie alles.
Du hattest ja auch noch so ein bisschen Dark Wave da drin,
ja,
dein Kajal-Background. Ne?
Ja, aber das war zum Beispiel das wirklich Spannende. Weil Kai hat natürlich Musik gehört und Christoph auch, die ich nicht gehört habe nur. Oh. Ich habe Musik gehört, die Kai nicht gehört hat. Und dann haben wir, als wir dann zusammen gewohnt haben, das war ja dann der große Kick, dass wir alle in die Wedekindstraße gezogen sind nach Hannover. Und
mit wie vielen Leuten wart ihr da in der WG?
Wer waren wir denn am Anfang?
Am Anfang waren wir 4, glaube ich. Und dann waren wir 5, oder man auch, ne?
Ja, ich weiß es gar nicht. Es hat dann gewechselt. Also Christoph war da, Kai war da, ich war da. Ich glaube, Hannes kam, unser Bassmann hat dann da gewonnen, waren wir 4 Leute. Und,
der alte Rock'n'Roll-Spruch, ne? Wenn ihr euch genau daran erinnern könntet, dann hättet ihr daran ja gar nicht teilgenommen, ne?
So schlimm war es nicht.
Okay. Nein, es gab eine gewisse Fluktuation. Aber ja, das war eben geil, weil plötzlich kam eben aus Kais Zimmer irgendwas oder Christoph hörte irgendeine alte Small Faces-Platte oder ich, oh, das kenne ich nicht. Und dann kam Kai rüber und meinte, was Chameleons, was ist das? Und dann haben wir dann uns gegenseitig ausgetauscht und auch gekickt.
Ja.
Das war auch ein bisschen das Geheimnis der Anfangszeiten.
Kai, was war der Thorsten damals für ein Typ, wenn du dich daran erinnerst noch?
Ja, das war mein kleiner Bruder, ne? Und das war sehr spannend, weil ich habe ja schon damals, als dieses Live Aid Ding lief, seine Band aufgenommen.
Irgendwie. 85, also vier Songs, glaube ich, aufgenommen.
Genau, ja. das war sehr spannend, habe ich auch so ein bisschen mit drin rumgeschraubt, ein bisschen produziert und mit den Jungs geredet und so. Die wussten aber genau, wo sie hin wollten. Und ich mochte das musikalisch ganz gerne, weil wir haben uns dann schon so ein bisschen angeglichen. Also sowas wie Chameleons hat er mir dann schon vorher mal vorgespielt, als ich noch mit Christoph in meiner kleinen Autowerkstatt-Wohnung da gewohnt habe. Und im Endeffekt war es ja so, dass als dieser Zeitpunkt dann kam, wo wir da irgendwie was machen wollten, war er genau die richtige Wahl. Mhm. Aber zwischenzeitlich haben wir uns nicht viel gesehen, weil er sich hauptsächlich in Großowedel aufgehalten hat oder man traf sich irgendwie mal im Gun Club oder so, was so ein Laden war, oder im Bad, was so die angesagten Diskotheken war, wo wir uns dann nachts rumgetrieben haben. Mhm. Aber wir hatten nicht so viel Kontakt. Danach hat sich das dann radikal geändert. Aber ich wusste ungefähr, was er musikalisch mag und wo seine Stärken sind. Und deswegen haben wir auch zusammengefunden, weil ich das so spannend fand, diese beiden Charaktere, Christoph und Thorsten, in einer Kapelle zu haben, weil ich dachte, das könnte sich eventuell irgendwie ergänzen. Ja.
Ja.
Er hatte immer längere Haare als ich, das weiß ich noch. Mhm. Aber Klamotten kann ich mich echt nicht erinnern. Aber ich fand ihn immer cool.
Ja. Und was ganz, ganz wichtig war, das ist eigentlich vielleicht auch die Antwort auf deine Frage, ist, die Jungs, auch gerade Kai vor allen Dingen, die wollten unbedingt.
Ja.
Du hast das in den Augen gesehen und auch im Übungsraum gemerkt.
Ja.
Ja, nicht nur gebrannt, sondern das gibt so einen Unterschied. Und wenn ich manchmal auch, wenn junge Bands mich fragen oder ich irgendwo bin und so eine Frage-Antwort-Stunde habe und die fragen dann immer, ja, gibt's irgendeine, kannst du noch irgendwas mitteilen und irgendein Erfolgsrezept? Und dann sage ich auch immer, wenn ihr eine Band habt und mit Leuten zusammenarbeitet, arbeitet nur mit Leuten zusammen, die auch das wollen, was ihr wollt.
Ja.
Oder zumindest die Intensität haben von dem Weg, das kann ja mal einen Abzweig geben, dann geht man den vielleicht auch mal mit, um dann wieder auf die Landstraße zurückzukommen später. Aber die Jungs und mein Bruder ganz im Besonderen wollten dahin, wo wir dann irgendwann auch waren. Das war von Anfang an klar. Ne?
Sahen auch ein bisschen anders aus, glaube ich. Das lag daran, dass wir dann auch Jobs hatten, die das ermöglicht haben, dass wir den ganzen Tag lang Musik machen konnten.
Also ich habe dann auch
nachts in der Bar gearbeitet, bis morgens um 5 und dann ab in die Markthalle und frühstücken. Und Christoph ist dann mal Stahl gefahren nebenbei oder so, weil er dann irgendwie einfach die Zeit hatte, den ganzen Tag irgendwie zu proben.
Ja.
Und das merkst du dann auch. So, der Lebenswandel prägt dir auch so ein bisschen das Aussehen irgendwie.
Total. Gab es von Anfang an, also ich habe auch selber Musik gemacht, natürlich lang nicht so erfolgreich wie ihr, was ich aber in diversen Bands, in denen ich gespielt habe, relativ schnell gemerkt habe, es gibt immer so einen Kern von 2-3 Leuten in so einer 5-Mann-Band, die schreiben so die Songs, das ist so der kreative Urquell, wo alles so raussprudelt. War das bei euch ähnlich?
Total. Also der Urquell ist eigentlich, also Jagger Richards waren natürlich Christoph und Kai und ich war so ein bisschen, so eine Mischung aus, keine Ahnung, George Harrison und Ron Wood und The Edge, keine Ahnung.
Du warst das große Gewürzregal, was man unbedingt haben muss, wenn man ein gutes Gericht machen möchte.
Ja, genau.
Und das war mein Bruder am Anfang. Der hat den Stil geprägt mit und das ist halt cool. Also diese beiden Gitarristen sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mein Bruder ist halt sehr melodisch damals schon gewesen und sehr englisch angehaucht. Christoph durch die Stones auch, aber wesentlich rotziger und wesentlich rockiger. Christoph war so ein Riff-Typ und Thorsten war mehr, ich habe das immer die Thorsten Wingenfelder Klingelgitarre genannt. Ja. Mhm. Und diese beiden Gitarren zusammen, wenn die dann den richtigen Moment gefunden haben, haben halt eins ergeben und das hat's ausgemacht.
Ja.
Aber das Songwriting am Anfang waren schon zu groß.
Kannst du, glaube ich, auch auf ein Reißbrett nicht so ausdenken, ne? Wenn so zwei stilistisch so unterschiedliche Typen aufeinandertreffen, wenn das funktioniert. Ich glaube, man hätte es nicht so herbeileiten können, oder?
Ne, das ist witzigerweise Jim Rakete, unser Mentor und alter Freund, sagt immer den lustigen Spruch, Erfolg sucht immer den Erfolg. Das klingt so ein bisschen flapsig, aber ich glaube, man riecht gegenseitig auch, wer einen weiterbringt und was einen irgendwie kickt.
Meint mein Gegenüber das ernst, so,
Und die Chemie, die dann entsteht, es gibt ja oftmals Dinge, warum du fragst dich, wieso finden sich diese vier Beatles zusammen? Hätte ja auch irgendjemand anders sein können als, und dann ist es genialisch, ne? Oder warum die Stones, oder warum ist es bei U2, warum passiert das und das ist nicht irgendwie anders? Gab ja auch andere Leute in Dublin an der Schule. Ne? Und
könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo ihr bewusst den Entschluss gefasst habt, ey, lass das zusammen als richtige Band machen?
Na, wir hatten eine Probe in diesem L-förmigen Übungsraum, das war auch so mit die erste oder zweite Probe.
Ja. In der Besetzung.
Naja, noch nicht ganz. Hannes war, glaube ich, noch nicht dabei. Mhm. Oder Hannes doch dabei, oder Linkenbrecker auf alle Fälle noch nicht. Wir waren dann so 5 Leute, glaube ich. Doch, Hannes war dabei, wir waren zu 5, ne? Wir haben dann rumgedaddelt da.
Kai grübelt.
Ja, ich denke gerade drüber nach, über den Jugendraum in Gutshorn und so.
Ja. Und da hatten wir noch gar nicht, hatten wir halt noch Stücke von Chinese Truncated, von der vorherigen Band, die wir gespielt haben. Und vielleicht sogar eine neue Nummer, irgendwas, was wir da entwickelt hatten.
Mhm.
Und da merkte man aber auch schon, okay, so könnte es werden.
Mhm.
Wir hatten noch Luft nach oben, sag ich mal.
Ja, ne? Aber ich glaube,
es gab schon so einen Kick-Moment, wo dann auch sagen wir mal, wo die Nägel mit Köpfen auch gemacht wurden und dann war es auch allen klar. Weil da gab es diese Band Chinese Truncated, was mal meine Band war, wo ich ja. dann ja irgendwann mal eine Pause gemacht habe, weil ich dann irgendwie dachte, ich kriege einen Plattenvertrag und so, den ich auch hatte, aber es hat ja nicht funktioniert. Und die haben dann zusammen weitergemacht, da waren Christoph drin und da war auch Rainer drin. Mhm. Und die hatten dann einen Auftritt im Jugendraum in Gurzhorn. Und dann haben wir theoretisch Vorgruppe gemacht sozusagen. Wir waren nämlich der Support von dieser Band im Jugendraum in Gurzhorn. Da war Pips sogar, glaube ich, noch mit dabei.
Irgendwie sowas,
ja. Und dann haben wir gespielt und wir wussten gar nicht, was wir spielen sollten. Wir haben auch gejammt und so ein paar Sachen, die wir im Übungsraum schon mal gemacht haben, haben aber dazu beigetragen, dass sich die Hauptband, nämlich Chinese Truncated, nach dieser Show aufgelöst hat. Und alle, die von Fury da jetzt noch drin waren, haben gesagt, lass uns das machen, was wir im Übungsraum gemacht haben.
Ja, krass.
Und dann haben wir gesagt, wir machen es. Mhm. Weil die Reaktion war klar und eindeutig zu sehen, weil das war eine Chemie, die hat funktioniert und es war neu. Ja. Und das war irgendwie anders und es war wild und wir haben es gemacht.
Was war der erste Song, den ihr zusammen geschrieben habt und ist der dann auch mal auf einer Platte oder auf dem Debüt gelandet?
Puh, der erste Song, wir haben natürlich viele Songs übernommen, sowas wie Cry It Out oder sowas war schon, gab es ja schon in der Form, ne? Das war schon, gurkte da irgendwie schon so rum.
Gurkte da schon so ein bisschen rum, ja.
Ich glaube, relativ früh war sowas wie Kick It Out, das ist schon, muss so einer der ersten fünf gewesen sein, ne?
Ja, das ist relativ früh.
Time to Wonder war da auch schon dabei?
Ne, Time to Wonder haben wir geschrieben in der ersten Studio-Session bei Jörg Fichtner in einem schönen Studio, ja, wo wir das erste Demo aufgenommen
haben. Und On Alarm war auch so ein Ding, weil da warst du auch noch mit drin. Wie hieß diese gepennt nochmal? Ich habe keine Ahnung. So wollten wir so klingen wie.
Ja.
Und haben wir so ein bisschen rumgejammt und dann kam On Alarm raus. Das waren so die ersten Sachen, die wir gemacht haben.
Durch Dezember 86 gegründet. Ich habe es bei Wikipedia und ich habe auch ein bisschen rumgegoogelt. Ich habe es nicht genau eruieren können. Die einen Seiten sagen so 87 kam das Debütalbum, dann 88.
Das Debütalbum kam 88 und ich glaube auch die erste Single kam, also Debütalbum glaube ich Winter, irgendwie Dezember, 5. Dezember oder sowas, 88. Ja. Das ist im Kapitol haben wir gespielt, da haben wir das Ding veröffentlicht.
Ja.
Die Maxi, damals mit Time to Wonder, One Reason, war früher 88.
Also ganz kurz von Gründung, wir machen ja Nägel mit Köpfen,
87,
offiziellen Release.
86 haben wir angefangen.
Ja.
Man kann es nicht genau, 87 war der erste Gig.
Ja.
Das war Gozorn dann, das ging dann los. Ja, einfach quasi Jahres, 86, 87, im Winter war irgendwie, haben wir dann...
Also wir haben uns auf 87 geeinigt, weil das war ja Dezember 86 und da haben wir uns das erste Mal im Übungsraum getroffen.
Ja.
Aber als wenn man so fragt, seit wann gibt's Fury eigentlich, seitdem es klar war, dass wir das machen wollten und das war eigentlich 87.
Also die Amis sagen ja immer, die ersten Aufnahmen, die wir gemacht haben, waren 87, also Recording Artist nennt man die immer.
Ah, okay.
Und Recording Artist ist Fury dann seit 1987.
So, und ihr habt dann Demo produziert und seid relativ schnell zu Plattenfirmen damit gelatscht und habt gesagt, so Leute, lasst mal knacken hier, oder?
Ja, war ein totales Volldesaster.
Bei wem wart ihr zuerst?
Bei allen und keiner wollte es.
Bei allen großen Majors und auch Indies?
Indies gab es damals noch nicht so richtig viele. Das Interesse bei uns war wirklich Warner und EMI und Teldec und was alles ist. Wir haben
die
auch
halt in den gelben Seiten standen.
Ja, wir hatten auch eine grandiose Idee. Wir haben dann mit unserem damaligen Freund und Manager dann so Drohbriefe verpasst, also wirklich ausgeschnitten aus der Bild-Zeitung und haben die da hingeschickt und so in dem Wortlaut, hey, wir von Fury and the Slaughters, wir sprengen Ihre Damentoilette, sollten Sie uns nicht einen Termin geben, wo wir vorsprechen können, unsere Demo.
Wir haben eine Bombe auf Ihre Damentoilette versteckt.
Genau.
Sollten Sie das Demo nicht anhören und sich bei uns melden, sehen wir uns gezwungen, das Teil detonieren zu lassen.
Was also was kommt immer gut, ja?
Ja, kommt vor allen Dingen gut, wenn die Teldec dann die Feuerwehr ruft und die Darmtoilette sperrt.
Und ernsthaft.
Ja, und du dann merkst, komisch, diese Industrie hat nicht den Humor, den wir haben. Es war ja auch nicht so lustig. Und
leider gar nicht, leider nein.
Haben wir da eine riesen Rechnung gekriegt und keinen Termin.
Es gibt ja diesen Bildband von uns, Scheiß Rock'n'Roll, der ist, glaube ich, noch der Brief abfotografiert mit den ausgeschnipselten Buchstaben und so.
Ihr habt echt von der Staatsanwaltschaft Post gekriegt und so.
Ne, wir haben von der Teldec dann letztendlich, wir mussten dann den Feuerwehreinsatz, glaube ich, bezahlen.
Wie teuer war das?
Ich glaube, das waren 380 Mark oder sowas.
Okay.
Oder sowas.
Ja, okay.
Wir waren das ja gewöhnt. Also. Ja. Wir haben ja auch schon an Dinge gemacht. Thorsten hat ja schon fahrende Busse plakatiert, der hinten den Marlboro-Mann auf der Rückseite von dem 62er kurz mal übergemalt mit dem Fury-Plakat. Das hat auch nicht gerade zu liebreizenden Bekundungen seitens der Österreicher geführt, aber im Endeffekt haben wir halt auch Spaß dabei gehabt. Wir haben es einfach gemacht. Damals gingen viele Dinge, die man heute einfach nicht mehr machen kann. Das ist eigentlich schade drum, weil das war so die Zeit, wo man als junge, wilde Band zusammen wie so eine Gang durch die Stadt zog und alles zugeklebt hat, weil man irgendwo hin wollte.
Man kann das googeln, wo der Name Fury in the Slaughterhouse herkommt, aber erzähl doch mal aus eurer Warte.
Ach, das ist
nicht. Ich finde, die Leute sollen das googeln, hast du völlig
recht. Okay, genau, ja.
Vielleicht auch googeln.
Ein Auftrag an alle euch.
Das Geheimnis muss bleiben, nicht, dass das in jedem Interview gefragt wurde. Nein.
Ich habe es auch überhaupt nicht gefunden.
Das ist
echt schwierig, ne? Aber das finde ich gut.
Ein grandioser, schlechter Unfall.
Ja. Also, die Labels hatten keinen Bock auf euch. Was machen dann?
Nee, die Labels sind ja immer so Zeitgeist Rules und der Zeitgeist damals war, glaube ich, auslaufende NDW, Deutsch, ja, irgendwie und ein bisschen Hardrock, glaube ich. So Metal, das war ja auch noch die Hochzeit hier.
Gab es dann auch so geile Ratschläge, so Post zurück, ja, versuch doch mal ein bisschen mehr so die Richtung? Oder?
Ehrlich gesagt? Ja. Ich glaube, es gab einfach die standardisierten Absagen.
Es gab gar keinen Ratschlag. Wenn es überhaupt eine Absage gab. Also von allen Dingen hast du auch einfach nie was gehört und weißt bis heute auch nicht, ob das überhaupt irgendjemand gesehen hat.
Doch, habt ihr einen Moment lang ernsthaft dran gezweifelt, so nach dem Motto, so, ey, die von den Labels, die haben noch Ahnung und die sagen alle, wir sind scheiße oder die haben keinen Bock. Also, was machen wir hier eigentlich?
Wenn irgendein Musiker sagt, er hätte in seinem Leben nie ernsthaft an irgendwas gezweifelt und zwar nicht irgendwie, manchmal sogar jeden Tag, der ist entweder größenwahnsinnig, das sind wahrscheinlich viele, oder...
Sollte sofort aufhören, ja.
Wir haben viel gezweifelt, na klar. Ja, okay. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind genialisch und irgendeiner muss das doch sehen. Vor allen Dingen ist es so, dass wir dann Fotos gemacht haben mit Jim Rakete, das kam über einen Kontakt von unserem damaligen...
Hammer-Fotos nehme ich an,
damaligen Produzenten. Da begann so eine Freundschaft und Jim ist ja immer, fotografieren ist ja eine Sache, wenn du mit Jim unterwegs bist, dann wird viel geredet, dann wird viel gequatscht und der mochte uns. Der mochte auch Kai und mich sehr gerne und wir sind dann, da ist so eine Freundschaft entstanden.
Ganz kurz, Jim Rakete, für diejenigen, der den nicht kennt, war unter anderem auch der Manager von Nena.
Sogar, der Manager so von Nena, von Nina Hagen, der Entdecker von, you name it, und hat betreut Interzone und Spliff geholfen. Aber eben einer der großen... Vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Porträtfotografen und auch einer der ganz, ganz schlauen Köpfe und schrägen, genialischen Vögel. Und der mochte uns und der mochte unsere Musik. Mhm. Und der hat uns auch irgendwie so ein bisschen Sprit in den Tank geknallt, ne?
Ja, das hat auch motiviert. Da hatten wir allerdings schon unseren ersten kleinen Mini-Plattenvertrag über eine EP bei 2XL Records und wir brauchten nämlich das Cover und das hat Rakete in Berlin fotografiert. Mhm. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Also wir haben ihm irgendwann mal den Song geschickt und dann kam von Rakete eine dieser Antworten, über die man sich freut, ja super, komm vorbei, machen wir.
Easy, ja.
Und das war so eine ganz stressfreie Geschichte und da haben wir uns kennengelernt und das ist so eine Freundschaft, die sehr, sehr lange gehalten hat. Das ist sehr schön.
Gehalten hat? Das heißt, ihr habt...
Gehalten hat, wir haben jetzt länger, leider, also es ist, ich glaube, wir könnten jetzt das Telefon nehmen und ihn anrufen und dann kommt so eine knarzige Antwort und in Berlin, dann komm mal vorbei, und bumm, zack.
Okay.
Und dann ist man sehr schnell wieder da.
Ja.
Es ist jemand, den haben wir, glaube ich, in unserem Herzen so ein bisschen. Das muss man einfach so sagen. Und viele Momente, wo wir auch sprechen, auch das, was wir hier tun, du wirst es noch ein paar Mal erleben, da werden wir noch ein paar Bonbons und Sätze rausplumpsen lassen, die von Jim kommen, ne? die mich und Kai oder uns auch ein bisschen geprägt haben, die wir mitgenommen haben.
Aber wie das so ist in dem Geschäft, wir sind ja relative Dickköpfe manchmal auch, ja, und haben so unseren eigenen Dickkopf vor allen Dingen und bei Jim ist es auch nicht viel anders und irgendwann rasselt man auch mal zusammen und dann gibt es mal eine Sendepause und so, das hatten wir dann auch, aber ich habe dann irgendwann neulich auch wieder ein Interview gehört, was er mal auf FFN gegeben hat, wo er dann irgendwie von uns geredet hat und gesagt hat, dass er uns, glaube ich, irgendwie nie vergisst und so und das ist bei uns mindestens ganz genauso, also ich würde mich freuen, ihn mal wiederzusehen. Er macht mittlerweile schöne Sachen. Er hat gerade, glaube ich, eine Serie von Behinderten fotografiert, die echt wunderschön ist. Und wir haben auch schon gedacht, ob wir nicht einfach mal wieder anrufen und so. Ich muss mal gucken.
Witzigerweise liegt das irgendwie, liegt in der Luft, ne?
So ein bisschen. Ja, dann bringen wir hier doch wieder alte Freunde vielleicht zusammen auf diesem Wege. So, EP war im Kasten, aber was natürlich entscheidend war, ihr habt einen Major-Deal gekriegt mit...
Das hat gedauert.
Im ersten Album. Das hat dann noch...
Nee, wir haben kein Mädel. Es ist noch ganz anders. Es gab sogar nachher noch mehr die Geschichte beim zweiten Album, wo wir uns wieder beworben haben, weil wir bei dem ersten kein Major-Deal bekommen haben. Wir haben es nochmal probiert und dann hatte die Emi den klassischen großartigen Satz gesagt, die uns beim ersten Album ja abgelehnt hat. Und beim zweiten Album ist ein Song drauf, der heißt Won't Forget These Days. Ja, das fänden sie ganz schön, aber es ist ja auf dem neuen Album ist ja nicht so ein Hit drauf wie Time to Wonder.
Damit haben sie dann die Jauch abgelehnt.
Zum zweiten Mal, wo ich dann dachte, naja gut, man kann die Stones ablehnen und die Beatles.
Aber das war halt so. Weil beim ersten Mal habt ihr Time to Wonder nicht gehört.
Nee, aber Time to Wonder war ja die erste Maxi-Single.
Ja, ja, ja.
Das haben wir aufgenommen, da konnte Rainer noch nicht mehr den Track spielen. Also da waren wir echt noch ganz frisch und haben uns was anderes vorgestellt. Und wir hatten auch kein Geld und das Label gehörte so einem Typen, der ist ein ganz zwielichtiger Mensch. Aber wir kannten wiederum einen Freund von uns, der hat in dem Studio, wo wir aufgenommen haben, die Aufnahmen gemacht. Und zwar hat er da Pornofilme synchronisiert für Theresa Orlowski.
Ja, genau,
und da konnten wir nachts rein und Time to Wonder aufnehmen.
Just in dem Moment ist gerade Zeit für mich, mich zu wundern, aber go on.
Aber ja, das war schön. Also aber
das Studio, du darfst nicht vergessen, die Theresa Orlowski war damals weltweit eine Bombe. Also, ja, und das Studio, was die hatten...
Dicke Hose.
State of the Art von Hannover. Da haben sie aber nur Ruckelfilme synchronisiert.
Wahnsinn, ne?
Und die gesamte Gilde der Musiker und Schauspieler hat dort synchronisiert.
Ja, ja.
Ne? Und immer.
Und nimm den Lolli aus dem Mund, das klackert. Aber das Ding ist, da durften wir dann rein und konnten nachts, wenn also alles leer war, konnten wir da aufnehmen. Und da haben wir die Maxi-Single aufgenommen mit zwei Songs. One Good Reason to Go. Und der andere hieß halt Time to Wonder.
Habt ihr Theresa Orlowski mal getroffen?
Ja, und der das ja klar. Ja. Und auch den Hans Moser.
Oberpopen, ne? Ah, okay. Ja, stimmt. Die hat ja so,
ja, die lief da ab und
so einen so älteren Typen.
Sehr speziell.
Du hast da eine ganze Menge Leute getroffen. Es war
aber der Altersunterschied so 30 Jahre plus wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber gut. Das ist
Ja. Die Aufnahmen haben sich dann auch manche etwas schwierig gestaltet, weil man musste dann so Leute suchen wie, wo ist mein Bassist? Und dann hat er erst im Vorführraum und guckt. Und das war dann aber so.
Der ruckelt dann noch so ein bisschen rum.
Genau.
Der verschiebt noch was.
Willst du Popstar werden oder Popstar, habe ich nur gefragt. Nein, aber das war alles okay und dann haben wir das gemacht und dann haben wir die rausgebracht und dann gab es auch eine Radiostation in Hannover, FFN, die haben das gespielt, aber nur die B-Seite. Die hieß One Good Reason to Go. Und das haben sie rauf und runter genudelt, das war für uns
ich
super.
Ich meine, im Nachhinein einer eurer größten, allergrößten Hits, Punkt. So, ne? Und keiner hat es irgendwie geahnt.
Irgendwann haben sie die Platte umgedreht und dann war Time to Wonder. Genau.
Klingt komisch. Ja, ist die A-Seite. Ja.
Stefan Hartmann war, glaube ich, derjenige. Ja, Stefan Hartmann hat sie dann irgendwann in seiner Spezialsendung hat er sie mal umgedreht und hat Time to Wonder gespielt. Ja. Und dann ging's ab.
Aber du darfst nicht vergessen, FFN oder Privatradio war damals nicht das, was wir heute kennen als sag ich mal...
Dudelfunk.
Der teuflische Kommerzwahn, sondern die waren radikal. Ja. Das war Frühstücksradio, das war Olli Kalkofe, Wischmeier, das war Ecki.
Oliver Welke vor allen Dingen war auch noch mit
dabei. Der Irrsinn ist ja RTL ja auch. Ich meine, ich habe meine ersten Heavy-Metal-Bands im Fernsehen gesehen, irgendwie 16 Uhr samstags nachmittags bei Mosch bei RTL.
Ja, aber die haben gemacht, was sie wollen. Aber wenn wir hier schon vom Krieg erzählen, das muss man den jungen Leuten ja auch mal mitgeben, die waren damals durchgedreht. Da gab es Ecki Stieg mit den Grenzwellen. Da wurden Sachen gespielt abends. Mhm. Und da gab es Sampler bei SBV von den Grenzwellen. Die haben 180.000 Einheiten verkauft. Weil da waren Bands drauf, die sind legendär geworden. Das gibt es ja alles nicht mehr. Dementsprechend fanden wir uns auf einer Playlist wieder mit viermal am Tag. Und das 6 Wochen. Ja, also die haben uns so durch die Decke geknallt, dass wir dann plötzlich 500, 600, 700 Zuschauer hatten in Hannover und im Sendegebiet. Ne? Ja. Und das war für uns...
Und dann haben wir das gemacht, was die meisten Bands in Hannover nicht gemacht haben. Wir sind raus aus Hannover.
Genau. Sich das ein bisschen rar machen in der Heimatstadt.
Anstrengend. Wichtig, wir sind dann irgendwie mit so einem alten Hallomarkt-Dings da teilweise bis nach München runtergebrettert, um da vor 12 Leuten im Feuerwerk zu spielen und dann wieder zurück. Ja.
Habt ihr versucht, Support-Slots zu kriegen bei größeren Bands?
Wir haben einen bekommen.
Ja, was war das?
Wir hatten einen neuen Manager, muss man dazu sagen. Ja. Mr. Buddy James Williams hieß der.
Buddy James Williams.
Der kam aus Schottland. Und er hat uns einen Slot besorgt für eine Support-Geschichte, nachdem wir unser erstes Album gemacht haben. Das war aber auch noch nicht groß erfolgreich. Ja. Die Pogues.
Wow.
Ja.
Da wir waren haben ja Support für die Pogues gespielt. 3, 4, 5.000 Leute oder was?
Das war so Grugerhalle.
Genau.
Wahnsinn. Ja. Noch größer.
Und wir sind über einen schlafenden, betrunkenen Shane McGowan in unseren Backstage-Bereich. Wir mussten ihn wegschieben, um reinzukommen.
Ich habe meiner Tourmanagerin noch gesagt.
Wäre heute noch genauso, glaube ich.
Aber du musst dir vorstellen, ich wusste das ja nicht. Ich bin also rein in die Halle und dann lag da einer auf dem Boden und schnarchte. Und dann bin ich zu Patty gegangen. Miss Patty Unwin, jahrelange Tourmanagerin von Fury, auch geblieben, hinterher über Amerika hinaus und alles drum und dran. Ja. Und habe ja gesagt, Mensch Patty, ey, da vorne liegt ein Penner. Ja. Ey, wenn die Pokes kommen oder Shane McGowan. Und die musste vorher da rausräumen. Und sie sagte nur, halt die Schnauze, das ist Shane McGowan.
Ja, Wahnsinn. Und könnt ihr euch an die Show erinnern? So? Ja, ich meine, ihr kommt auf eine Bühne, Krugerhalle.
Das war eine Tour, wir haben die ganze Tour supportet.
Die ganze Tour?
Ja, das war, also
Deutschland, ne?
fünf oder sechs Shows, für uns natürlich fett. Ja. Aber es war nicht leicht. Also Krugerhalle, weiß ich noch, dass wir hatten unser Keyboarder Kai Lickenbacker damals noch dabei.
Ja.
Und wir wurden beworfen. Also wir haben auch Time to Wonder gespielt, aber witzigerweise kam das Intro und dann wurde geworfen und dann hatte Kai Lickenbrücker so ein Emo-Sampler-Keyboard, richtig teuer, war ganz stolz drauf.
Ja.
Und da rauschte dann so ein Bierbecher rein. Ne? Und das fand er so mittelwitzig, glaube ich.
Auch das geht heute nicht, weil die alle ihre Handys in der Hand haben, weißt du? Die schmeißen ja nicht ihre Handys, die sind ja nicht bescheuert.
Heute bist du safe.
Aber Christoph und ich haben dann, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht und Kai auch. Und dann war die Halle, dann murmelte die sich so wieder ein und dann haben wir... wir waren, glaube ich, ganz gut.
Und dann irgendwann haben die Leute auch gesehen, dass Spider, ja, Spider fand uns immer super. Der stand nämlich auf der rechten Bühnenhälfte immer und guckte immer. Und alles, was links saß, da wurde weniger geworfen. Die konnte immer sehen, dass Spider da so war und fand es immer super. Und deswegen waren wir so ein bisschen akzeptiert. Spider ist der Flötenspieler von
The Pokes. Habe ich mir zusammenreimen können.
Und, so, und das war dann schon, weil die Pokes mochten uns eigentlich ganz gerne. Ja. Also wir hatten dann auch lustige Garderoben teilweise. Die waren einfach nur durch so eine Leine mit einem riesigen Tüchern getrennt. Daneben waren die Pokes und wir waren rechts. Und das war eine spannende Tour. Schönster Moment für mich war irgendwie Macht der Nacht. Das ist ein Zelt in Hamburg vom Volkspark, auf dem Paar, wo jetzt der Parkplatz ist. Ja. Und da haben wir gespielt, ja. Und während wir gespielt haben, weil das Ding so voll war, ja, und es war Winter, hat das die ganze Zeit geregnet. Und zwar von der Decke.
Krass. Also Kondenswasser.
Kondenswasser, genau. Ja. Und das war echt oberheftig. Und wenn die Pokes auf die Bühne gehen, damals war das immer so, du gucktest ins Publikum und dann fing der erste Ton an und dann ist das Publikum gesprungen, als wären da 5000 Basketbälle. Das ging nur so, die ganze Zeit. Und das war schon total faszinierend. Und
eine Wahnsinnsenergie.
Ja.
Und so vollkommen politisch, musikalisch unkorrekt, weil die Rock, die knallen einfach los. Die finden irgendwann so irgendeine Kugel, die dann durch den Raum donnert. Mhm. Und das ist nicht exakt, das ist nicht sauber, das ist nur...
Das ist irisch halt.
Nur
habt ihr das für euch irgendwie so ein bisschen verinnerlicht? So ja. Nach dem Motto, guck mal, wie der da gerade, der Bassist da gerade runtersabbert. So, ich achte immer drauf auf die vier Viertel und so. Das brauchst du live gar nicht so. Mach das doch mal ist, so wie
es,
der.
Es geht immer um die Energie. Das haben wir irgendwann ein bisschen verloren, weil dann der Deutsche... Ne, der deutsche Amtsschimmel dann auch bei uns im Studio.
Deutsche Gründlichkeit.
Genau. Aber es gab irgendwie vor ein paar Jahren, als wir da haben wir eigentlich die Band schon am Ende, da haben wir mal für Rainers Geburtstag hier in so einem kleinen, in so einem Café gespielt. Ja. Und da haben mehrere Bands gespielt, auch bekanntere Bands. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und draußen stand jemand von Hannover Konzerts, Michael Lohmann. Der nahm mich dann nachher am Arm, nachdem wir gespielt haben, und meinte, es ist so lustig, ich stand draußen, ich wusste gar nicht, dass ihr spielt. Ich habe irgendwann nur gehört, es spielt eine Band. Und ich dachte, fuck, was ist denn das? Das ist ja geil. Es ist einfach abgefahren. Wenn ihr auf die Bühne geht, dann ist da eine Energie, die haben all die anderen nicht. Und da habe ich gesagt, oh, danke für das Kompliment. Und so ein bisschen kommt das daher.
Vor allem als Konzertmacher, so, du weißt das schon einzuordnen. Ne?
Nee, also dem war schon zu trauen. Es ist ein Riesenkompliment einfach. Ne? Ich bewerte das jetzt einfach mal nur so, wie, ne, Dankeschön. Ja. Aber ich glaube, das kommt daher. Wir haben das ist immer der. Du merkst immer drauf, wenn du auf den Zug kommst.
Ne? Viele Dinge gesehen, die wir gerne für uns geklaut haben. Und viele Dinge gesehen, aber auch, die wir gerne für uns außen vor lassen würden bei der Pokes-Tour. Insofern war das für uns einfach eine ganz wichtige Kiste. Ich habe hinterher so eine irische Platte gemacht. Und das hat total Spaß gemacht. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel nie besoffen auf eine Bühne gehen möchte.
Okay, und das hast du auch nie gemacht?
Doch, das habe ich immer gemacht, ja. Aber genau einmal, ja.
Natürlich.
Genau einmal und das war fürchterlich, weil es
Wann war das?
Das weiß ich nicht mehr.
Jahre später.
Das verdränge ich auch, ja.
Ja, okay.
Weil das war gar nicht so viele Jahre später, aber das war einfach blöd. Ja. Dann machst du nicht weil, das, was du denkst, dass du machst. Und das ist scheiße.
Ja. Ich habe mal mit Campino drüber gesprochen, der ja jahrelang voll war mit irgendwas, also wie die ganzen Hosen halt jahrelang. Yeah. Und dann musste er von einem Moment auf den anderen, weil der Arzt gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann ist deine Stimme, dann kommt die nie mehr wieder und du kannst dir einen anderen Job suchen.
Yeah.
So, und dann musste der innerhalb von Tagen komplett nüchtern auf die Bühne, während der Rest der Band immer noch total voll war. Und
das alles. Ist krass.
Nur er meinte, was er sofort gemerkt hat, so, ey, er checkt erstmal, wie das Publikum überhaupt reagiert, was man mit dem Publikum machen kann. Meinte, wenn du voll bist auf, ich meine, die haben ja nicht nur gesoffen so.
Ja, klar.
Du bist halt in so einem Bubble um deinen Kopf. Du bist eh der Geilste und ist egal, was du machst. Und du kannst es nicht mehr channeln. Und dann wurden die Konzerte auch immer größer. Dann hast du 10.000 Leute, du hast eine fucking Verantwortung. Und er meinte, er war irgendwann so froh, dass er nur noch nüchtern auf der Bühne war. Ja. Aber du hast es nur einmal gemacht.
Also besoffen, richtig besoffen, ja. Hacke auf die Bühne einmal, ja. Das war's.
Okay. Aber so irgendwie zwei Bierchen oder ein Ritual
Wir hatten so einen Schrein, ja. Den hat uns Wolfgang Niedig mal theoretisch geschenkt. Irgendwie, weil die haben
heißt, ihr habt den geklaut?
Nein, den hat er uns geschenkt.
Also original lizenziert worden. Wir durften dann von Bab unseren eigenen Schrein machen, haben den bekommen und durften den bestücken. Der Bab-Schrein ist ja legendär, der Bab-Schrein. Kennst du den? Ihr müsstet euch so vorstellen, das ist ein Case, das ist wie ein...
Das ist ein Triptychon,
weißt du? Genau,
das machst du. Das klappst du dann auf.
Und da ist alles Mögliche drin, über die Jahre der Touren gesammelt
also
worden.
Also so ein Tourcase, den man so rollen kann. Genau.
Das Ding wird ausgestellt in Bonn mittlerweile.
Ne? Okay.
Also ich hab den bei der Fury auf diesem behalten, der steht bei mir zu Hause. Den hab ich auch noch, also.
Und das heißt, vor der Show habt ihr euch immer vor
versammelt? Gab's, dahinter stand immer eine Flasche, keine Ahnung was, und eine Flasche Fernet für Christoph oder so. Und dann gab es immer einen kurzen, dann haben wir alle einen kurzen genommen und Gero hat ein Gedicht aufgesagt und dann ging es ab. Das war immer so das Ritual.
Und es war jedes Mal ein anderes Gedicht? Oder?
Klar, ja, natürlich. Sonst wäre es ja langweilig geworden.
Immer auf die Stadt bezogen oder auf, keine Ahnung, irgendeine Story.
Das mache ich heute noch bei Winkenfelder. Jedes Mal, bevor wir auf die Bühne gehen, mache ich irgendein ein Gedicht zu dem
Ort. Wir könnten das beim nächsten Podcast auch machen, am Ende. Oder am Anfang sagst du
eigentlich. Aber Dramen der Höhe reimt sich nicht, das ist scheiße.
Genau, nichts reimt sich auf Otze. Verdammt.
Wo wir beim Reimen sind und bei Gedichten. Warst du damals schon so fein mit deinem Englisch, dass du da überhaupt, also dass das kein Problem für dich war, so ich hau jetzt englische Texte raus,
fuck it. Für mich wurde das erst dann zum Problem, als ich festgestellt habe, dass es in Deutschland wahnsinnig viele Leute gibt, die meinen, sie müssen einem dafür einen reinwürgen, dass man das tut und mir erzählen, dass das ein furchtbares Englisch war.
Zumal, man muss ja einordnen, das war Ausläufer NDW.
Das war Ausläufer NDW, das war mir ja egal. Ich habe Englisch nicht in der Schule gelernt. Ich habe Englisch eigentlich gelernt in Griechenland, am Strand, mit einer Holländerin, einem Amerikaner und zwei Engländern beim Arbeiten. Das war das, wo ich das grundsätzliche Ding gelernt habe. Und die Aussprache habe ich eigentlich gelernt von Reader's Digest, ja. Von einer Platte, die hieß, habe ich tausendmal erzählt schon, ich erzähle sie jetzt auch gerne nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben. Das war vor dem Krieg. Und zwar, die heißt Clear to Land. Das ist die Unterhaltung zwischen einem Piloten und einem Kontrollschirm, während er in den Landeanflug geht. Mein großer Bruder wollte nämlich gerne Flugkapitän werden. Und was mein großer Bruder werden wollte, wollte ich auch werden. Deswegen bin ich dann immer mit ihm mit dem Fahrrad zum Flughafen gefahren. Dann haben wir uns immer unter die Landebahn gelegt und die Maschinen angeguckt und so. Und auf die Luftfahrtausstellung.
7 Jahre älterer Bruder, ne?
Der ist 6 Jahre älter, genau. 6 Jahre, so. Und dann habe ich diese Platte gehört immer, konnte keinen Ton Englisch. Ich war 6 und hatte diese Kellogg's Cornflakes Flugzeuge und meinen kleinen Flughafen, den wir gebaut haben. Und hat immer, clear to land, weil das war eine amerikanische Platte. Ja? Also. Und die Aussprache habe ich mir so weit angewöhnt, dass ich in der ersten Klasse, wo ich Englisch hatte, in der 5. nach 4 Minuten und den ersten 3 Sätzen vom Lehrer den Satz bekam, Winkenfelder, nimm da mal eine Kaugummi aus dem Mund. Aber das habe ich behalten und das war schon mal ein Vorteil. Die Aussprache stimmte schon mal. Und das Grundprinzip dessen, was ich dann noch auf der Schule gelernt habe, in Englisch, hatte ich auch als Leistungskurs, das war für mich ausreichend genug, weil ich verstanden habe, was die anderen gesungen haben, das mich so auszudrücken und das zu sagen, was ich sagen wollte.
Hättest du damals schon deutsche Texte überhaupt schreiben können?
Ja, ich habe mit Deutsch angefangen.
Okay.
Mit der Isernhegener Mafia, mit so wahnwitzigen Songs wie Computer kaufen keinen Koks.
Was?
Und der Reisepapst.
Okay. Oder was aber so ein bisschen für mich jetzt nach Dadaismus klingt und so ein bisschen...
Das klingt nach schlechten Drogen, ja.
Danke dafür, ja. Ich habe dir die Brücke gebaut und du bist hinübergestiegen.
Wenn ein Brett liegt, dann gehe ich drauf.
Thorsten, du hattest es gerade schon erwähnt, dass ein Konzertbooker oder ein Konzertagent vor der Halle stand und sagt so, ey, bei euch passiert was, wenn ihr auf die Bühne geht. Gab es noch andere Momente, wo ich angeguckt habe und sagt so, jo, that's the fucking right way. Wir sind hier gar nicht so falsch, wo wir hier gerade sind.
Das geht ja, sag mal so, wenn es das nicht geben würde, dann hörst du ja auf. Also wenn du immer nur das Gefühl hast, du bist hier falsch, dann machst du, also wir hatten eigentlich permanent Gigs.
Ja.
Und immer wieder Gott sei Dank zur richtigen Zeit, weil du hast auch permanent Gigs, da hast du genau das Gefühl. Aber eigentlich können wir jetzt auch Schluss machen, das wird hier nichts. Aber dann kommt wieder so ein Ding, wo du merkst, Hammer. Dann bist du auf dem Oldenburg plötzlich und spielst in so einem Renaissance-Club oder in so einem, ich weiß gar nicht, wie der andere kleine Club hieß, und der ist voll. Mhm. Und dieser Oldenburg voll. Und die Leute drehen durch, kennen Songs, singen die mit und du gehst natürlich ab wie Schmitz Katze mit der Kapelle. Und dann weißt du auf einmal wieder, genau, ist alles gut. Also wir wurden immer zur rechten Zeit getankt, ne, auf diesem Weg. Das ist schon okay.
Wart ihr da eher so die analytischen Typen oder, also wenn man von der Bühne kommt, redet man darüber, was da gerade passiert ist oder eher so kurzer Blick und jeder weiß eigentlich?
Och, wir haben uns gefetzt und sofort geredet über alles. Wie ich, und wir haben auch leider den großen Fehler gemacht, jeden Song zu analysieren, nach jedem Gig direkt danach. Aber war alles nicht so schlimm. Also Grunde war, wenn ein Gig gut war, hat man schon gemeinschaftlich das Gefühl gehabt, boah, jetzt aber schnell mal an Tresen und Spaß haben. Ja. Das haben wir uns verdient.
Habt ihr zu der Zeit noch normale Jobs gehabt? Oder gab es in den 80ern bis Anfang 90er schon irgendwann den Punkt, wo ihr gesagt habt, so ey, wir machen wirklich nur noch Musik und können vor allem davon auch die Miete zahlen?
Das klappte noch nicht so richtig geil. Also das ging erst später los.
Ja. Also ich habe in der Kneipe gearbeitet zum Beispiel, und zwar die Mittagsschicht, das war mal super. Ja. Das Alexander, das war so ein Laden, wo dann die Mädels vom Kosmetik-College hingegangen sind. Und ich habe dann von 12 bis 3 mit auch einem Musiker.
Kosmetik-College?
Ja, das war das. Nebenan war das Kosmetik-College und die Buhmann-Schule. Den Namen fand ich immer grandios. Die Buhmann-Schule.
Was war das für eine Schule?
Das war so eine Berufsschule.
Sprachenschule.
Ja. So Berufsinformationszentrum Assis. Ne? Das gab es ja auch irgendwann.
Da habe ich dann gearbeitet und war hinter der Theke und im Service und konnte von 12 bis 3 arbeiten, und zwar 5 Tage die Woche. Und den Rest konnte ich halt proben. Ja.
Super.
Und das war super. Und als das nicht mehr so funktioniert, oder früher habe ich auch mal angefangen im Theater zu arbeiten, aber das war schon, dann habe ich im Theater so als Beleuchtungsfritze habe ich dann gearbeitet, das war auch ganz nett.
Aber es gab, glaube ich, erst, ich glaube, dass da, wo sich dann alles entschieden hat, war eigentlich, ich glaube, 1990.
Ja, ja, ne?
Ja,
mit genau. Der Jau-Platte.
Da war, ich habe ja, ich hatte Zivildienst noch gemacht, das gab es ja damals noch, auch lange. Und dort im Rettungsdienst, also Rettungssanitäter, ich wurde ausgebildet, also dem, was heute Rettungsassistent ist, habe dann da auch arbeiten können, also Nachtschichten fahren können hier und das haben wir auch gemacht. Und dann hat man uns angeboten, nach Grenzöffnung dann 1990, auf Rügen quasi eine Wache zu übernehmen, weil da war eben 45 Minuten bis zum Patienten und genau. Dann hat man das aufgeteilt, da den Osten ein bisschen unter sich. Und wir hätten mit drei Mann da mit Wagen, also quasi auf Rügen, dann anfangen können, ne? Für die Johanniter damals und das war ein Angebot, also das fand ich spannend. Und dann ging Jau in die Charts und das waren nicht Charts wie heute, sondern das war damals eine Sensation.
Richtige Charts.
Genau, und dann gab es auf einmal Konzerte und dann gab es auf einmal irgendwie plötzlich Geld in der Hand vom Merch und plötzlich hatte man irgendwie...
Das heißt, du musstest dich gegen diesen Job
auf Rügen entscheiden. Ich habe mich dann ziemlich schnell dagegen entschieden, die Entscheidung gab es eigentlich gar nicht. Es war einfach, also jetzt geht's los, irgendwas geht jetzt los, weitermachen.
Irgendwann ist euch jemand abhanden gekommen, und zwar der Kai.
Genau.
Der andere Kai, meinst du? Genau.
Ja, der ist du bist sowas von da immer noch.
Der ist uns abhanden gekommen. Das war seine Entscheidung. Also Kai Lickenbrecker hat das erste Album noch mit eingespielt, also das Fury in the Slaughter, das betitelte Album. Und hat beim zweiten hat er theoretisch schon nicht mehr gespielt. Da hat eigentlich Gero schon gespielt, ist aber nicht auf dem Cover drauf. Weil der irgendwann für sich beschlossen hat, dass dieses Tourleben nicht sein Leben ist. Er hat zwar öfter mal die Karre gefahren mit so berühmten Sätzen wie, wenn er dann auf die Bremse gedreht hat, ups, es heute schon genickt, Männer, könnt ihr mich spüren, wenn ich mich mein Leben daran erinnern.
Okay.
Aber er wollte nicht auf die Straße, das war nichts für ihn. Und er hat dann eine Ausbildung gemacht im Kernstudio als Toningenieur, hat dann solche Sachen wie Hubert von Geusern aufgenommen und ganz viele Sachen gemacht und macht jetzt wahnsinnig viel Filmsynchron und macht immer noch sein Dance-House-Projekt wie Wonderbra mit meinem Kumpel Pips von der Mafia zusammen. Und der ist dann einfach ausgestiegen und dann kam Gero.
Aber wir sind immer noch also Buddies, ne? Und ich glaube, er hat es auch nicht bereut. Es gibt manche, also es ist ja kein Wunschkonzert.
Nein, wenn das erstmal mit einer Band losgeht und so, da gibt es ja tausend andere Gründe und dann ist Drama und dann knallt und was nicht alles. Wenn der einfach bewusst sagt, so ich bin kein Tourtyp.
Er war ein ganz nüchterner Knabe in der Beziehung. Der hat das, genau wie Thorsten sagt, der hat das mit Sicherheit nicht bereut, weil er hat sich das überlegt und hat gesagt, das ist nicht sein Leben. Ja. Und, der mochte uns gerne, hat auch Spaß gemacht, mit uns Musik zu machen, aber er ist eigentlich eher ein Typ, er ist eher ein Studiomensch als ein Live-Mensch.
Und anscheinend damit erfolgreich und von daher ist ja alles gut.
Ja, dem
ist
gut.
Ja. Du hattest es schon erwähnt, Jau. Das deutsche Jau. Es gibt es ein englisches Jau? Nein.
Nee. Natürlich nicht. Es gibt auch kein deutsches Jau. Also,
doch.
Es gibt einfach nur Jau. Jau? Was heißt denn das? Kenn ich nicht.
Jau ist so, was, wo der Hanseat sagen würde, so Jo.
Jo, ja, der sagt Jo.
Also Jau im Sinne Ja.
Also da kommst du aber nicht her.
Also ich komme aus dem Ruhrpott und so Jau ist da gang und gäbe.
Okay, kannst du mal sehen. Also wir kommen nicht aus dem Ruhrpott, also für uns was nicht.
Ist auf alle Fälle mit dem kleinen Schweinefoto, Vinyl damals, was wir gemacht haben, so ein bisschen so ein positiver Ausruf. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er herkam.
Ich weiß genau, wo er herkam. Gero hat nämlich irgendwie festgestellt, wie wir an der Straße lang gelaufen sind und dann lief da irgendein Mädel lang, was er ganz schön fand, immer Jau, 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 Jau. Und seitdem hieß das immer Jau. Und immer wenn er, oh, ein Jau, guck mal, da vorne ist ein Jau.
Ja, stimmt,
und wir haben uns immer tot gelacht, alter Gero, was laberst du denn? Und dann haben wir die Platte einfach Jau genannt und vorne das Schwein auf den anderen draufgepackt und das war dann für Gero.
Ja. Und alle, die euch damals interviewt haben, so, ey, warum heißt die Platte so? Und ihr so, naja, das ist...
Ist egal.
Als Werbegeschenk haben wir dann französischen halt Wein genommen und den Château de Joux draus gemacht und eigene Etiketten geprintet und haben das dann so als Werbegeschenke für Radiostationen verschickt.
Auch an die Feuerwehr in, wo war es?
Die Feuerwehr.
Die bei welchem Label unnötig so, vorgestellt wurden? Bei Teldec, ne? An die nicht. Das wäre doch ein schöner Gruß gewesen.
Ja, die wollten uns dann ja auch nicht mehr. Wir sind dann zwischendurch, also mit dem ersten Album, dann ja bei einem kleinen Indie-Label gelandet, die uns furchtbar abgezockt haben. Also nachher hat man auch, das Album ist dann letztendlich irgendwann Gold geworden, vor 10 Jahren oder was weiß ich was.
Ja, wir haben nichts davon gesehen.
Wir haben einiges nicht gesehen in unserem Leben und davon ganz bestimmt. Irgendwann hat dann der Deutsche Phonoverband aufgrund von Zahlen, die jemand, ich glaube sogar anonym übermittelt hat, Aber notariell verbrieft, dann den Goldstatus geschätzt. Also uns sind, glaube ich, bestimmt 70.000, 80.000 Platten nicht abgerechnet worden. Krass. Aber die sind verkauft worden und die zählen auch. Ne?
Und den Mann, der da damals...
Der ist gestorben. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe keine Ahnung.
Ja, Gerechtigkeit. Karma.
Karma.
Okay. Aber hey, die haben uns die Chance gegeben, das Ding zu machen und wir haben sie genutzt in irgendeiner Form. Wir haben es damals auch nicht gebrillt, das war irgendwie immer so ein bisschen komisch, war es schon. Mhm. Aber ey, wenn du nur eine Tür hast, durch die du gehen kannst oder sonst bleibst du stehen, dann gehst du vielleicht mal durch die
Tür. Aber wegen dem Album sind wir eigentlich da, wo wir sind, da ist auch Time to Wonder drauf und deswegen haben wir auch die Pokes-Tour bekommen.
Ja. Genau.
Und mit dem Album ging es los und das zweite Album ist ja dann gechartet und das war dann bei SPV in Hannover.
Ja.
Genau.
Und da sind wir dann lange geblieben. Hm. Bis dann SPV und die BMG Deutschland ein eigenes Label für uns aufgemacht haben. Slaughterhouse Music hieß das. Das war dann Joint Venture und war eigentlich ein Major-Label, aber es war eigentlich wiederum Independent. Also es war das Einzige, was es da überhaupt gab, wo sich eine Independent-Firma mit einer Major-Firma zusammengetan hat und eine Plattenfirma gegründet hat für eine Band. Und das waren wir.
Kai, ich danke dir vielmals, dass du mir jetzt eine Brücke gebaut hast in die 90er hinein. Und da sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe drüber.
So machen wir das.
Danke euch bis hierhin.
Unbedingt.
Genau. Wir hören uns wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Vor der CD ist nach der CD.